Pfingsten finde ich so toll. Wisst ihr was, wie man Pfingsten zusammenfassen könnte? Das ist der Tag gewesen, an der die Anwesenheit Gottes sich verändert hat in eine Inwesenheit. Das Wort habe ich herausgefunden. Also die Anwesenheit Gottes hat sich verändert in eine Inwesenheit. Und ja, heute geht die Geschichte weiter. Wir erleben die spannende Zeit kurz nach Pfingsten. Wir sind inzwischen, für die, die mitlesen wollen, in Apostelgeschichte 16 angekommen. Nach der Trennung von Barnabas und Paulus sind Paulus und Silas durch Syrien und Zilizien gezogen, kommen an in Derbe und dann in Lystra, eine Stadt in der römischen Provinz Galatien, und hier schließt sich Timotheus bei ihnen an, Sohn eines griechischen Vaters und einer jüdischen Mutter. Und sie haben vor, Gottes Wort in der Provinz Asien zu verkündigen, aber der Heilige Geist durchkreuzt ihre Pläne. Da steht alles am Anfang, werde ich nichts lesen, von Apostelgeschichte 16, finde ich eine so tolle Stelle, dass Gott unsere Pläne durchkreuzen kann. Wenn wir also Fehler machen und nicht auf Gott gehört haben oder auch nicht gebetet haben morgens, Herr, ist das in Ordnung, was ich vorhabe oder was hast du vor, dann ist er so gut und so treu, dass er unsere Pläne manchmal durchkreuzt. Und das geschieht hier auch bei Paulus und bei Silas. Der Heilige Geist greift zweimal ein und macht es ihnen praktisch unmöglich, ihre Pläne auszuführen. Dann geht es nach Troas, das war eine Hafenstadt am Ägäischen Meer. Und von daraus ging eine Schiffsverbindung nach Neapolis, das ist das heutige Kavala. Und von dort aus sind sie dann weitergegangen, aber dort zeigt zuerst der Herr Paulus in einem Traum, dass sie nach Mazedonien reisen sollen. Ganz neu, es geht nach Europa. Sie sollen dort das Evangelium verkündigen. Jetzt sind wir in Europa angekommen, so spannend. Und wir lesen dann Apostelgeschichte 16 ab Vers 11. Und so fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas, also ich sagte nachher, also vorher haben Sie das natürlich gehört, dass Sie nach Mazedonien müssen. Sie fuhren mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte, und wir setzten uns und wir redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Hey, da wechselt Lukas auf einmal von Erzähler auf einen, der mitbeteiligt ist. Der ist anscheinend mit gewesen. Es kommt auch später wir. Also sie sind jetzt zu viert. Paulus, Silas, Timotheus, und Lukas. Lydia. Sie kam ursprünglich aus Thyatira. Das war eine Stadt in Lydien an der Westküste Kleinasiens und die Bedeutung dieser Stadt lag im Gewerbe. Es soll dort ganz viele Berufsgruppen gegeben haben, die zu Gilden zusammengeschlossen waren, also Woll- und Leinenproduzenten, Schneider, Färber, Gerber, Kupferschmiede. Die Stadt aber hatte ihre Bekanntheit zu verdanken an diese Purpurindustrie. Das war eine Ware, unheimlich teuer, unheimlich geliebt, Luxusware, und es betraf sowohl die Stoff- als auch die Farbe. Es war ein helles Rot, scharlachähnlich. Und für die Herstellung dieser Farbe hat man Schnecken gebraucht oder auch, als man diese Schnecken nicht in der Umgebung hatte, das war in Thyatira wahrscheinlich so, dann hat man das aus Pflanzen, diese Farbstoff, geholt. Jetzt wird es ganz interessant. Lydia ist wahrscheinlich in ihren früheren Jahren Sklavin gewesen. Und zwar kann man das daraus entnehmen, dass sie Lydia heißt. Das bedeutet so etwa die Frau aus Lydien. Sie hatte also nicht, sie hieß nicht, weiß ich, Damaris oder oder Anne oder sie hieß Lydia. Sie war eigentlich eine anonyme Frau aus Lydien. Sklaven wurden der Einfachheit halber nach ihrer ethnischen Herkunft benannt. Es gibt zum Beispiel in Römer 16, 12 eine Persis. Das ist dann eine Sklavin aus Persien gewesen. Also Lydia hat wahrscheinlich als Sklavin in der Purpurindustrie angefangen. Und wenn das stimmt, hat sie eine ganz steile Karriere gemacht. Denn wenn wir ihr dann begegnen, ist sie von Kleinasien nach Philippi gezogen, was die wohl bedeutendste Stadt in Ostmazedonien war und außerdem ein idealer Standort für Handel, weil Philippi nahe der Hafenstadt Neapoli lag, wie ich sagte, das ist das heutige Kavala zwischen Thessaloniki und Alexandroupolis. So eine ganz schöne Gegend. Ich war vor einigen Jahren dort für eine Frauenfreizeit, griechische Frauen, 600 griechische Frauen. Und das Problem mit griechischen Frauen ist, dass sie keine Ahnung von Zeit haben, so wie wir. Und da ist unser erstes Treffen am Abend, hat so bis 1:30 in der Früh gedauert. Da war ich ziemlich K.O., muss ich sagen, aber die waren alle wohlauf. Am nächsten Tag habe ich das verstanden, weil die nachmittags lang schlafen. Also interessant. Hier führt Lydia einen Exportbetrieb. Sie ist eine Purpurhändlerin. Ich denke, sie war eine Führungskraft in ihrer Zeit. Sie hat es zu etwas gebracht. Sie lebt in einem sehr vornehmen Haus, das groß genug gewesen ist, um die erste Gemeinde aufzunehmen, zu beherbergen. Sie hat Diener. Und man nimmt an, dass sie alleinstehend oder auch vielleicht verwitwet war, denn im Text ist die Rede von meinem Haus. Es ist ihr Haus gewesen. Sie muss eine kluge Frau gewesen sein, die wusste, dass sie mit Purpur eigentlich Gold in der Hand hatte. Und dass sie als Frau und als alleinstehende Frau eine so hohe Position bekommen hat, das ist natürlich gewaltig gewesen in ihrer Zeit. Es muss ihr auch gut getan haben, dass sie es so weit gebracht hatte, dass sie als ehemalige Sklavin jetzt eine Führungskraft war in Philippi. Sie war angekommen, sie hatte alles. Sie hatte Erfolg, sie hatte ein gut laufendes Geschäft, sie hatte Geld, sie hatte ein gutes Einkommen, sie hatte ein Haus mit Personal, sie hatte Selbstständigkeit. Aber das Interessante ist, dass wir aus diesem Text entnehmen können, dass sie innerlich gespürt haben muss, dass sie äußerlich zwar alles hatte, aber dass es innerlich nicht so stimmte. Sie hatte Durst, sonst hätten wir sie nicht bei dieser Gebetsstätte gesehen. Sie hatte einen innerlichen Durst. Paulus begegnet ihr bei der Gebetsstätte am Fluss. Also die Gebetsstätte an sich ist ein sehr interessantes Phänomen. Es liegt nahe, dass dieser Fluss also in Philippi oder bei Philippi war. Und das Wort, das hier für Gebetsstätte verwendet wird, ist dasselbe griechische Wort, das für Synagoge verwendet wird. Synagoge, es war eine Art Synagoge. Wieso, wenn es in einer Stadt nicht genügend Juden gab, man brauchte 10 jüdische Männer, um eine Synagoge zu gründen, ist man ausgewichen zu einem Fluss, zum Wasser. Und da kam dann diese Gebetsstätte oder diese Synagoge beim Wasser, weil man das für die Reinigungsrituelle brauchte, für die Waschungen. Und da haben sich dann die Juden getroffen. Und als Paulus in eine Stadt kam, hatte er immer zuerst die Synagoge besucht. Und als es keine Synagoge gab, hat er eben gesucht, wo gibt es einen Fluss? Oder hat nachgefragt, er ist anscheinend auch schon einige Tage da gewesen, dann hat er diese Gebetsstätte gesucht. Dort hat man sich getroffen zum Gebet oder zum Lesen oder Besprechen des Gesetzes. Also Paulus ist immer am Sabbattag direkt zum Fluss gegangen, das machen sie jetzt auch. Also das ursprüngliche Missionsteam, Paulus und Silas mit Timotheus und mit Lukas. Vers 11, am Sabbattag gingen wir setzten uns. Sie haben sich immer gesetzt, als sie gelehrt haben. Und dann begegnen wir, oder sie, wir nicht, aber wir sind mit dabei, wir begegnen einer Gruppe Frauen. Und dass Lydia dabei ist, ist nicht selbstverständlich. Sie war nämlich keine Jüdin, sie war eine Heidin. Sie wird beschrieben als eine gottesfürchtige Frau. Und im Neuen Testament wird dieses Wort gottesfürchtig sehr oft verwendet für interessierte Außenstehende. Also Heiden, die interessiert sind. Wir haben das auch gerade in Apostelgeschichte 2 gelesen. Es waren Juden da, und gottesfürchtige Männer aus den Heiden. Das waren Interessierte, die sich vom Judentum angezogen fühlten. Cornelius war auch so einer. Das war ein Hauptmann einer italischen oder römischen Legion. Der wird in Apostelgeschichte 10, Vers 1 beschrieben als gottesfürchtig. In Apostelgeschichte 13, 50 ist die Rede von gottesfürchtigen Frauen, worunter auch Vornehmen, der Stadt Antiochia. Und jetzt ist Lydia so eine Gottesfürchtige, so eine Sympathisantin, kann man sagen, des Judentums gewesen. Und dass sie da bei der Gebetsstätte war, weist meiner Meinung nach darauf hin, dass sie suchend war. Ich habe schon gesagt, sie muss eine innerliche Leere gekannt haben, sonst wäre sie nicht da gewesen. Eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die Zeit freimacht, um Gottes Wort zu studieren, um mit dabei zu sein, wenn darüber diskutiert wird. Das macht Mut, oder? Das macht Mut. Wir sehen oft Menschen, die sind erfolgreich, die haben alles und wir wagen es nicht, mit ihnen über das Evangelium zu reden, weil wir eigentlich davon ausgehen, die sind glücklich. Die haben ja alles, die haben alles erreicht, die haben materiell alles, die haben eine gute Ehe, die haben eine glückliche Familie, da steht ein schönes Auto vor der Tür. Was sollen wir jetzt mit dem Evangelium dahin? Und das hier macht Mut, um zum Beispiel unsere Kollegen mal zu sagen, komm, es gibt einen Alpha-Kurs. Oder komm mal zu uns, wir haben einen Bibelkreis zu Hause, interessiert dich vielleicht. Und vielleicht würden wir uns wundern, wenn wir mehr Mut bekommen, um das zu machen, auch am Arbeitsplatz bei den Kollegen, dass die sagen würden, aha, ja, also du glaubst, du bist gläubig, bist eigentlich ein netter Mensch, bist eine nette Person, ich komm mal mit. Und wir denken so oft, die haben alles, das wird nichts. Aber hier ist ein Beispiel einer erfolgreichen Frau, die eine innere Leere gespürt hat und die zu dieser Gebetsstätte gegangen ist. Ich frage mich öfters, was Paulus bei sich gedacht hat, als er da ein paar Frauen traf. Nur ein paar Frauen traf. Er hatte ursprünglich Großes vor in der Provinz Asien. Dann hatte der Geist ihn nach Mazedonien gesandt. Also Europa sollte das Evangelium hören. Das ist doch eine große Sache. Jetzt ein paar Frauen am Fluss, ist das alles? Kann das alles sein? Muss nicht Großes geschehen? Müssen nicht die Mazedonier mit dem Evangelium erreicht werden? Was sollen jetzt ein paar Frauen draußen vor der Stadt? Ich weiß nicht, ob er das gedacht hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, es ist gut, dass er dort voll eingestiegen ist. Dass er nicht enttäuscht gewesen ist und gedacht hat, ich hätte mir das anders vorgestellt. Er ist voll eingestiegen und er zeigt uns, wenn man sich von Gott führen lässt, muss man bereit sein, auf allen großen Pläne zu verzichten. Muss man sich mit Hingabe auch für das kleine, scheinbar Unbedeutende einsetzen. Es ist Gottes Sache. Er kann mit kleinen Dingen ganz Großes tun. Als wir mit der ÖSM anfingen in Wien, ein Akademikerteam der IFS, das erste Akademikerteam damals, da war eine Handvoll Studenten in Wien da, die gläubig waren, die haben gesagt, wir machen mit. Und dann haben wir angefangen, das war ganz klein. Und ich denke, ja, wir waren ganz jung, wir waren total optimistisch, wir waren voll Glaubens und wir haben gesagt, Gott wird durch die ÖSM, die es noch nicht gab, wird er Österreich verändern. Das war damals unser Slogan. Und wisst ihr, was so toll ist? Innerhalb eines Jahres, wir lebten in einer kleinen Wohnung im Zentrum der Stadt, innerhalb eines Jahres waren aus diesen 5 Menschen, hatten wir so ungefähr 60 pro Woche in der Wohnung. Für Seelsorge, für Gebet, für Bibelkreise und im nächsten Jahr ist dann die ÖSM gegründet worden. Klein anfangen und groß denken. Bereit sein, klein anzufangen, aber immer groß denken, weil der Heilige Geist groß ist. Und Paulus predigt jetzt beim Fluss den Frauen das Evangelium und es geschieht ein Wunder. Vers 14, Lydia hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Man kann zuhören, ohne aufmerksam zu sein, oder? Das kennen wir doch. Wir schauen interessiert, ihr schaut jetzt auch interessiert. Aber ich weiß nicht, ob ihr zuhört. Vielleicht seid ihr ganz woanders mit euren Gedanken, kann sein. Aber der Herr hat es so gelenkt, dass sie aufmerksam zugehört hat. Das Evangelium wurde verkündigt und das musste sie hören. Und Gottes Geist hat Lydia das Herz aufgemacht. Die ist auf einmal wach geworden. Da ist was anderes gesagt worden, als sie bisher bei der Gebetsstätte gehört hatte. Sie gibt Acht auf das und Gott macht ein Ohr auf. Darum ist es so wichtig, dass wir beten. Dass wir nicht nur unser Zeugnis weitersagen, sondern dass wir das betend tun. Herr, kannst du bitte das so machen, dass das ankommt? Schenk mir die richtigen Worte und die richtige Haltung. Aber wenn du nicht mitwirkst, du Heiliger Geist, dann kann ich genauso gut nichts sagen. Du machst Herzen und Ohren auf. Jesaja 50, Vers 4, so toll. Der Herr weckt morgen für morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das ist ein geliebtes Thema von mir, dass wir herausgefordert sind, als Christen eine geistliche Antenne zu entwickeln. Ein Ohr für Gott, das haben wir, als wir geboren wurden, nicht mitbekommen. Das ist nicht irgendwie genetisch da gewesen. Aber wir können das entwickeln. Wie ein Vogelkenner es lernt, Vögelstimmen zu hören und zu unterscheiden. Ich habe eine Freundin, die weiß genau, wer da singt und was er singt. Das ist ganz irre, fast skurril. So kann Gott uns auch eine Antenne geben, dass wir ein Ohr für die geistliche Welt bekommen. Da muss man aber üben, da braucht man dieses Studienbuch, die Bibel. Viel studieren, damit wir entdecken, wer Gott ist und wie er funktioniert, wie er tickt, wie er arbeitet, wie er spricht, was seine Botschaft ist. Viel Bibel lesen, viel beten, viel darüber nachdenken. Vielleicht auch im Auto mal Loblieder singen, aber auch Vorträge hören. Habe ich übrigens auf dem Hinweg nicht gemacht. Ich habe mit, wie heißt der Mann, Smith, der große Sänger aus Amerika, Michael Smith, ich habe mit Michael Smith gesungen und mit, was ist der von Country Lanes? Komm, du wusstest es, John Denver. Also das war nicht sehr geistlich. Ich habe unterwegs John Denver gesungen und Michael Smith. Aber manchmal höre ich auch einen Vortrag unterwegs und das tut gut, solange man nicht die Augen zumacht und betet. Es geschieht ein Wunder in Philippi, Gott macht ein Ohr auf. Und sie kommt zum Glauben, es geschieht ein Wunder. Sie hört das Evangelium und es wird ein Leben auf den Kopf gestellt. Hier wird alles anders. Jetzt ist die große Frage, sind Paulus und Silas und Timotheus und Lukas darauf vorbereitet? Ja, das sind sie. Ich vermute, dass sie zurückgekehrt sind zuerst, dass sie bei Lydia noch mal kurz zu Hause waren und sie ist ganz tatkräftig vorgegangen. Also ich denke, dass ihre Verwandte oder ihr Personal gesehen hat, das ist eine neue Lydia, die hier kommt, dass was passiert. Und vielleicht hat Paulus das Evangelium nochmal erklärt. Auf jeden Fall ist ihr ganzes Haus getauft worden. Stellt euch das vor. Ihr ganzes Haus ist getauft worden. Diese Menschen haben an diesem Tag einen festen Boden unter ihre Füße bekommen. Und ein Dach über ihren Kopf, ein Zuhause für ihr Herz. Hier sind die ersten Jesusgläubige in Europa. Die ersten Jesusgläubige in Europa. Und Lydias Haus ist das erste Stückchen Grund geworden, wo Jesus seine Autorität festigt. Das erste Stückchen Grund, wo man sich in Jesu Machtsbereich begeben hat. Und seine Autorität wird bald auch sichtbar werden im römischen Teil der Gesellschaft. Seid ihr vorbereitet, wenn ein Freund oder ein Kollege oder eine Kollegin sagen würde, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, den du kennst. Ich möchte zum Glauben kommen. Was würdet ihr machen? Ich war mal bei einem Frauenfrühstück und habe einen Vortrag gehalten. Und nach dem Vortrag, wir haben natürlich vorher eine Gebetsgemeinschaft gehabt mit dem Team, so wie das immer geht. Da habe ich einen Vortrag gehalten, dann kommt eine Frau auf mich zu in der Pause und sagt, ich möchte diesen Jesus annehmen. Ich sagte, wow, das ist toll. Und dann sagt sie auch, würden Sie mit mir beten? Sage ich, ja, natürlich würde ich gerne mit Ihnen beten, aber ich denke, dass es eine gute Idee ist, wenn wir jetzt zum Team gehen, weil ich weiterreise, ich bin dann weg und es ist gut, wenn Sie Bezugspersonen hier haben. Okay, sagt sie. Ich sage, ich hole jemand vom Team. Okay, ich warte. Und ich suche das Team, das trinkt gerade Kaffee, weil der Morgen gelungen war, die haben ein bisschen gefeiert unter sich. Und ich habe gesagt, du, ich brauche jemand von euch, denn es möchte jemand Jesus annehmen. Aber nein, sagt die, das kann doch, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Was sollen wir jetzt machen? Sagt, naja, es geht eine von euch mit und dann beten wir mit dieser Frau. Ja, ja, wer soll denn das sein? Sagt, naja, jemand von euch. Und das war für mich ein so scharfes, eigentlich auch schmerzhaftes Beispiel, wie wir oft überhaupt nicht damit rechnen, dass jemand zum Glauben kommen würde oder könnte oder möchte. Paulus war vorbereitet. Der ist, denke ich, auch betend zu dieser Gebetsstätte gegangen. Der hat Gott darum gebeten, dass diese Menschen das Evangelium nicht nur hören, sondern es auch verstehen. Und dann sind wir wieder bei Lydia in Vers 15, kommt sie dann mit einer fast zögernden, demütigen Einladung an Paulus und seine Mitarbeiter. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Also schaut mich an. Ist es in Ordnung? Bin ich wirklich zum Glauben gekommen? Ist das geschehen? Schaut mich an. Wenn ihr davon überzeugt seid, dann komm in mein Haus und bleibt dort. Also die große Geschäftsfrau macht sich eigentlich klein. Zeigt sich sehr demütig. Sie ist ein neuer Mensch. Und dann heißt es, und sie nötigte uns. Es sieht danach aus, dass Paulus nicht direkt eingehen wollte auf ihre Einladung. Da komme ich noch später darauf zurück. Vielleicht wollten sie weiterziehen. Ich denke aber, dass auch anderes dran war. Das ist keine Einladung gewesen für eine Tasse Tee oder für einen Kaffee. Es ist eine Einladung gewesen, um bei ihr einzukehren, und zwar für eine Weile. Das ist Gastfreundschaft. Um Gast zu sein, das war ein riesiger Schritt, denn sie war Ausländerin in Philippi, eine Stadt, die überwiegend römisch war, wo man stolz darauf war, dass man Römer war. Und jetzt würde sie ein paar Juden aufnehmen. Und das würde natürlich auch auffallen. Sie ist die große Geschäftsfrau. Sie macht aber die Tür auf und lässt die vier Männer zu in ihrem privaten Bereich. Die Männer sind keine geschäftlichen Kontakte. Sie wird nichts davon haben, wenn sie sie aufnimmt. Sie erkennt sie als Brüder. Und sie lädt sie herzlich ein. Kommt zu mir. Ich denke, ihr kennt die Geschichte von Abigail und Nabal, oder? Das war so ein furchtbarer Mensch. Ich glaube, 1. Samuel 25. Das war so ein egoistischer Mensch. Da ist David auf der Flucht vor Saul und er hört, dass ein Schafscherfest stattfindet in Karmel. Und er schickt ein paar Boten, sie haben Hunger, sie sind schon lange auf der Flucht, haben lange nicht mehr gut gegessen und sie können sich vorstellen, dass da ein paar Schafe geröstet werden und Rosinenbrötchen und Dattelkuchen und weiß ich. Und er schickt dann ein Bote nach Nabal und lässt fragen, ob der vielleicht was für sie übrig hat. Und der Mann reagiert in 1. Samuel 11, sollte ich mein Brot, mein Wasser nehmen, mein Fleisch, das ich für meine Schere geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind. Das ist Nabal. Und Lydia sagt, komm, wenn ihr Durst habt, es gibt ein Bier im Kühlschrank, dürft ihr nehmen. Wenn ihr Lust habt zu baden, Badezimmer, Jacuzzi-Bad im Garten, alles ist da, ihr könnt machen, was ihr wollt. Mein Haus ist euer Haus, macht's euch bequem. Das ist Gastfreundlichkeit, oder? Und das ist nicht immer so einfach, wenn Leute in unser Privatbereich da eintreten und sich frei fühlen, um unser Haus wirklich als ihr Haus zu betrachten. Und das kann Lydia. Ein Bibelausleger sagt, die erste große Christenheit Europas begann mit dieser einen entschlossenen Frau. Der Anfang ist da. Und in Lydias Haus entsteht das erste Missions- und Gemeindezentrum Europas. Sieht klein aus, aber Gott denkt groß. Hier fängt was an. Wir sind ja auch Europäer. Wir haben viel zu danken. Viel Grund zu danken, dass das Evangelium auch uns erreicht hat. Jetzt die Einladung an Paulus, um zu kommen. Er hatte sich fest vorgenommen, für sich und seine Mitarbeiter keine Unterstützung aus den Gemeinden oder auch von Privatpersonen anzunehmen. Da gibt es mehrere Texte, wenn ihr das nachlesen wollt, zum Beispiel 1. Korinther 9, 15 bis 18. Er sagt Dinge wie, ich habe immer mit meinen eigenen Händen gearbeitet, damit ich euch nicht zur Last falle. Es kann sein, dass er darum Lydia gesagt hat, na, das geht zu schnell. Also sie nötigte uns. Sie nötigte uns und er lässt sich dann überreden von der frisch bekehrten Lydia, dass sie die erste kleine Christengruppe zu Hause aufnehmen kann und für sie sorgen kann. Sieht gut aus, aber ich sagte gestern schon, es gibt die zwei rote Fäden. Das ist einerseits zum einen das Wachstum, das Evangelium, die Bekehrungen, neue Gemeinden, Freude und andererseits Verfolgung. Und jetzt kehrt sich die Stadt Philippi gegen Gottes Botschafter. Und das ist in den Versen 16 bis 34, es führt zu weit, das jetzt zu lesen. Es geht auch um Lydia. Aber in den Versen 16 bis 34 finden wir eine heftige und zugleich auch sehr wunderbare Zwischengeschichte, die eingeklemmt ist zwischen der Bekehrungsgeschichte der Lydia mit ihrem Haus und dem Wiedersehen mit Paulus, nachdem er aus dem Gefängnis kommt. Nach einem geistlichen Hoch kommt sehr oft Widerstand. Das ist ein bekanntes Muster. Der Teufel ist darauf aus, Menschen zu suchen, die Jesus gehören, die vielleicht auch als Verkündiger aktiv sind. Die sind natürlich für ihn besonders interessant. Und er möchte uns unseren Glauben nehmen. Das Hoch war die Bekehrung und die Taufe von Lydia mit ihrem Haus. Und das Tief ist ein Mädchen mit einem Wahrsagegeist, das Paulus dann in der Stadt verfolgt. Sie stalkt ihm eigentlich. Sie ist tagelang hinter ihm her und ruft Dinge und es ist einfach bedrückend, es ist beklemmend, viele Tage lang und irgendwann hat Paulus genug davon. In Vers 16 heißt es dann, dass sie regelmäßig zur Gebetsstätte gingen. Eigentlich soll man das so lesen, als wir einst zum Gebet gingen, einst oder einmal wieder, immer wieder, immer wieder und immer wieder taucht dann auf einmal diese Frau auf, eine besessene Frau. Und dann tritt er dem Mädchen entgegen eines Tages und spricht direkt mit ihrem Geist oder mit ihrem Dämon. Und wenn er ihn im Namen Christi austreibt, kommt es zu einem heftigen Aufruhr, wobei die Herren oder die Besitzer der jungen Frau vorangehen. Und dann wird es total chaotisch, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Paulus und Silas werden auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt geführt. Die Volksmenge lässt sich mitreißen, steht auch gegen sie auf und sie werden davon beschuldigt, dass sie die Stadt in Unruhe gebracht haben und dass sie Gebräuche verkündigen, die Römer verboten sind. Und die Hauptleute reißen Paulus und Silas ihre Kleidung ab und danach werden sie mit Ruten, das heißt mit einer Bündel Stöcken geschlagen. Das war eine Strafe, die Paulus später noch zweimal erleidet. Und letztendlich kommen sie ins Gefängnis und da werden sie, heißt es in Vers 23, nicht nur schwer bewacht, sondern sicher verwahrt. Sie werden sicher verwahrt, also es gibt keine Möglichkeit, dass sie da alleine rauskommen und ich denke, dass Gott hier die Sachen so organisiert hat, damit die Befreiung der beiden Männer umso größer geworden ist später. Denn nach menschlichem Ermessen wären sie nie frei geworden. Und dann reagiert Gott und dann kommt dieses Gewitter, dieses Wetter, es kommt ein Erdbeben und das Gefängnis wird vernichtet. Die Türen gehen alle auf. Und Paulus und Silas werden befreit und es kommt zur Bekehrung des Kerkermeisters. Unwahrscheinlich. Das zweite Haus in Philippi wird jetzt mit dem Evangelium erreicht und jetzt kommt das Evangelium in den Kreis der Beamten, kommt in den Kreis der Römer in Philippi. Zuerst war es bei Lydia, Geschäftskreis, sie war ja Ausländerin. Jetzt durch die Bekehrung des Kerkermeisters kommt das Evangelium in den Kreis der Beamten. Und dann geht wieder eine Tür auf, denn der Kerkermeister nimmt Paulus und Silas auf, Vers 33. Er wäscht ihnen die Striemen, er versorgt sie und er setzt ihnen in seinem Haus eine Mahlzeit vor. Bekehrt, neu. Freundlichkeit, Liebe, Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Erbarmen, alles Merkmale der Kinder Gottes. Das zweite Haus in Philippi wird ein Haus Gottes. Zuerst Lydia, jetzt bei dem Kerkermeister. Und dann geht es wieder zu Lydia und dann lesen wir die Verse 35 bis 40. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Und da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte, die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden.
Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen, und jetzt schicken Sie uns heimlich fort? Nein, nicht so. Sondern Sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Und da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten, und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Und da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Nach allem, was in der Nacht vorgefallen ist und vorher am Marktplatz, kommt nun die Freilassung von Paulus und Silas. Also Lukas und Timotheus sind irgendwie nicht wichtig genug gewesen, sie sind nicht verhaftet worden, die sind entkommen, die sind wahrscheinlich wieder bei Lydia im Haus gewesen. Und jetzt berichten die Gerichtsdiener, dass die Männer entlassen werden sollen und die Stadt verlassen sollen. Und Paulus akzeptiert das nicht so, das finde ich ganz stark. Es ist ihm zu einfach. Er hat die römische Staatsbürgerschaft und als solcher ist ihm großes Unrecht getan worden. Es hätte eine offizielle Gerichtsverhandlung stattfinden sollen und er ist nicht bereit, um einfach so das geschehen zu lassen. Er ist ohne Verhör geschlagen und ins Gefängnis geworfen worden. Er will sich jetzt nicht heimlich fortschicken lassen. Er will nicht einfach so aus die Stadt gehen. Denke ich, warum? Ja, Gerechtigkeit, sicherlich das. Aber ich denke auch, dass er nicht auf diese Weise verschwinden wollte, weil er die neu entstandene Gemeinde, so hat er wahrscheinlich doch schon gedacht, vor negativem Gerede bewahren wollte. Das wäre doch was, dass man sagen würde, also die Menschen, die hier diese Gemeinde gegründet haben, die sind heimlich, die mussten heimlich verschwinden. Da könnte doch etwas nicht stimmen mit denen, wenn die so heimlich jetzt wegkommen. Er will von den Behörden offiziell hinausgeführt werden. Und er besteht darauf. Er hat ja römische Staatsbürgerschaft und er hat für sich auch, das finde ich auch interessant, entschieden, dass es anscheinend Zeit für ihn war zu gehen. Er war bereit, sich aus der Stadt hinausführen zu lassen. Er fordert Rehabilitation, es soll Recht geschehen. Und hier ist dann wieder eine Konfrontation mit der römischen Autorität. Und sie beugen. Sie beugen. Sie tun das, was Paulus haben will. Sie begleiten ihn und Silas tatsächlich bis an die Stadtgrenze, aber es geht zuerst noch nach Lydia. Und da stellt sich die Frage, wie Lydia jetzt reagieren wird. Denn die Geschichte der Geißelung und der Gefangenschaft und alles Mögliche hat sich sicherlich rumgesprochen. Und es hat sich sicherlich auch herumgesprochen, dass diese Lydia etwas mit diesem Paulus und mit diesem Silas zu tun hatte. Es haben wilde Gerüchte zirkuliert, denke ich. Überall wird auch Lydias Name erwähnt worden sein, denn es war bekannt, dass sie sie aufgenommen hatte in ihrem Haus. Und was soll sie jetzt für ihr Geschäft? Wäre es am besten gewesen, welches alles in Ruhe verlaufen wäre? Keine Aufregung, sie verliert vielleicht auch noch Kunden, wenn da zu viel geredet wird. Nur keine Unruhe. Lass die Männer gehen, sie hat inzwischen eine kleine Gemeinde in ihrem Haus. Lass es, aber sie nimmt die Leute wieder auf. Die Tür geht wieder auf. Sie nimmt ein Risiko, von ihren Kunden, von ihren Geschäftskontakten vielleicht abgelehnt zu werden. Aber sie ist eine dieser Jesusmenschen und sie steht voll dazu. Sie schämt sich nicht für das Evangelium. Das finde ich ganz stark, so am Anfang ihres Lebens als Christ. Und dann endet die Geschichte mit großer Freude. Denn in Vers 40 können wir entnehmen, dass sich inzwischen mehr Menschen in Lydias Haus versammelt haben. Was auch beweist, dass Paulus wahrscheinlich länger in Philippi geblieben ist. Es ist die erste europäische Gemeinde am Entstehen und am Wachsen und Lydias Haus leuchtet, ist ein Leuchtturm. Der Glaube ist sichtbar geworden. Ist mein Haus ein Leuchtturm? Ist euer Haus ein Leuchtturm? Was wissen deine Nachbarn von deinem Glauben? Ja, das Auto ist am Sonntagmorgen weg. Aber wissen die auch mehr? Wissen die auch, was ihr glaubt? Und warum euch das wichtig ist? Lydia hat die Tür aufgemacht, da fanden allerhand Dinge statt, da sind Leute gekommen, haben nachgefragt, da sind bestimmt auch neue zum Glauben gekommen, schon in diesen ersten Stunden. Sie hat sich nicht geschämt. Und jetzt kommt Paulus mit Silas zurück und das heißt, als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Das finde ich auch so stark. Sie haben nicht gesagt, jetzt würde ich euch mal sagen, will ich euch mal sagen, was wir alles erlebt haben um Christi willen. Wir haben furchtbar gelitten. Habt ihr heute Nacht für uns gebetet? Habt ihr daran gedacht, wie das war im Gefängnis, während ihr hier mit euren Purpurvorhängen und so in aller Ruhe und Komfort geschlafen habt? Das war überhaupt nicht wichtig für ihn. Er ist aus dem Leiden herausgekommen, das war eine Überwindung Christi, und er hat die Brüder im Haus der Lydia, sind mehr dazu gekommen, getröstet. Das heißt auch ermutigt, das heißt auch gelehrt. Und dann reisen sie in Kapitel 17 weiter. Also die Gemeinde in Philippi ist die erste Gemeinde gewesen, die Paulus in Europa gegründet hat und die sich anfänglich bei Lydia zu Hause getroffen hat. Paulus hat sie auf seiner dritten Missionsreise noch zweimal besucht. Einmal zu Beginn seiner Reise in 2. Korinther 8, 1 bis 5, also einmal am Anfang seiner dritten Reise und dann noch einmal gegen Ende seiner Reise, Apostelgeschichte 20, 6. Und etwa 4 oder 5 Jahre nach seinem letzten Besuch hat Epaphroditus, das war ein Bote der Gemeinde in Philippi, Paulus besucht, als der inhaftiert war. In Rom oder in Ephesus. Da ist die Gemeinde anscheinend schon erwachsen genug gewesen, um einen Mann senden zu können, um Paulus zu ermutigen. Und er hat ihm dann eine Unterstützung, eine Gabe gebracht, Philipper 4, 18. Der Mann ist unterwegs auch noch lebensgefährlich erkrankt. Und Paulus hat ihn dann mit einem Dankbrief zurückgesandt nach Philippi. Wie es Lydia weitergegangen ist, weiß es nicht. Aber wir werden ihr begegnen. Im Himmel, können wir nachfragen. Gibt es ganz viele Leute, mit denen ich reden will, ihr wahrscheinlich auch, aber vielleicht wird das wunderlich so sein, dass wir mit allen zugleich reden können, ich weiß es nicht, oder wir werden dann die Geschichten irgendwie wissen. Auf jeden Fall, was ich von Lydia lerne, ist, ihre Bekehrung war radikal. Sie hat gleich gesagt, jetzt geht's zur Taufe, aber zuerst nach Hause, denn ich möchte mein ganzes Haus mitnehmen. Nicht nur für mich denken, wow, ich bin bekehrt, ich bin gerettet worden. Nein, ich möchte auch mein Haus mitnehmen. Das war Lydia. Und dann hat sie sich so radikal verändert und neue Prioritäten gesetzt. Ihr schönes Haus aufgemacht, kommt herein. Also ich denke, die Männer waren das nicht gewöhnt, dass da so kostbare Möbel und Purpurstoffe waren. Sie hat gesagt, kommt herein. Sie hat nicht einmal gesagt, zieh eure Sandalen aus. Also kommt herein, fühlt euch zu Hause. Sie war offen, sie war liebevoll, sie war gastfreundlich und sie hat sich nicht geschämt fürs Evangelium. Sie hat ihr Licht auf den Leuchter gesetzt, damit allen in ihrem Haus und auch draußen es sehen konnten, nach Matthäus 5, Vers 15. Sie diente Jesus mit allem, was sie hatte. Voll bekehrt, voll dabei, voll begeistert, auch das. Über die Gemeinde in Philippi erfahren wir natürlich mehr dann in Paulus' Brief an die Philipper. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, wenn wir diese Geschichte lesen und sehen, wie groß dein Werk ist, wie groß dein Wirken ist. Es sah vielleicht anfangs so klein aus für Paulus, er hatte sich das vielleicht anders, größer vorgestellt. Und ich danke dir für sein Beispiel, dass er so treu war und so voll Vertrauen war, dass du die Sache in der Hand hattest. Und er hat einfach da mit ein paar Frauen geredet und ihnen das Evangelium erklärt. Und du hast so Großes daraus gemacht. Und Herr, wir bedenken dann auch, wenn wir das lesen, dass es so sein kann, dass du ein Leben nimmst, ein Leben veränderst und daraus so viel Frucht hervorbringst. Und wir möchten dich darum bitten, Herr, dass wir solche sind, die uns nicht schämen fürs Evangelium, die das verkündigen, die davon reden, die dann auch ihr Haus aufmachen und die erwarten, die glauben, die nicht abwarten irgendwie, die sich auch nicht zurückziehen, sondern die wissen, unser Herr ist groß, unser Herr ist mächtig, nichts ist für ihn unmöglich. Herr, schenk uns das, dass wir wirklich deine Boten werden. Gib uns Mut, begeistere uns, beflügle uns, Herr, damit unsere Umgebung, damit diese Welt das Evangelium hört. Mach uns zu deinen Instrumenten. Das bitten wir in Jesu Namen, Herr. Segne uns und mach uns zum Segen. Amen.